Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk, deinem virtuellen Dorfladen. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma und hier in diesem Podcast geht es um psychologische und gesellschaftliche Themen. Heute geht es um das Thema Angst und Angst überwinden und ich habe tatsächlich einen Interviewgast gefunden, der seine Angst auch überwunden hat und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, lieber Interviewgast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Angsthase. Ich bin Vater einer 7-jährigen Tochter, Ehemann meiner wundervollen Frau und habe so meine Probleme mit Angst- und Panikstörungen gehabt in meinem Leben, die ich Gott sei Dank überwunden habe, auch für meine Familie überwunden habe und habe jetzt vor kurzem meinen Podcast gestartet unter der Angsthase, also unter dem Namen der Angsthase.
Das verlinke ich auch gerne.
Dankeschön. Versuche jetzt anderen Menschen auch zu helfen, da rauszukommen und möchte sie gerne daran teilhaben lassen, mit welchen Techniken ich es geschafft habe und wie ich über Wasser bleibe sozusagen.
Dankeschön. Bevor wir dann in die Technik und in die Lösung einsteigen, gehen wir erstmal zu dem Problem. Wann hast du festgestellt, okay, meine Angst ist nicht mehr dieses Normale, was wir alltäglich haben, sondern es geht schon in die pathologische Richtung. Also ohne, dass du vielleicht eine Diagnose hattest oder ich weiß nicht, wie du das festgestellt hast. Diese Angst könnte doch eher schädlich sein, anstatt dass sie mich unterstützt oder hilft oder aufmerksam macht.
Ja, also ich habe das gar nicht wirklich so mitbekommen. Also es war eigentlich schon fast ein Knick in meinem Leben, könnte man sozusagen sagen. Also es war auf einmal da. Also es, wenn ich so im Nachhinein betrachtet, gab es da schon Anzeichen dafür, dass es in diese Richtung gehen könnte. Aber ich konnte natürlich damit nicht umgehen. Und irgendwann war es halt so, dass es zu richtig heftigen Panikattacken geführt hat und dass ich Todesängste ausgestanden habe. Sorge um mein Herz hatte, also dass ich dachte, ich hätte Herzprobleme und bin dementsprechend dann zu meinem damaligen Hausarzt gegangen und der hat es dann diagnostiziert und und von da an wusste ich, womit ich es zu tun habe oder ich zumindest wurde es mir gesagt, verinnerlicht hatte ich es bei weitem noch nicht habe dann durch diverse Methoden, sage ich mal, das dann relativ zügig auch wieder in den Griff bekommen. Habe dann aber die Ursachenforschung praktisch nicht betrieben und habe es mehr oder weniger verdrängt, was dann letztendlich auch ein Fehler war, ja.
Da interessieren mich mehrere Sachen. Was genau hat er diagnostiziert?
Ja, er hat eine Angst- und Panikstörung diagnostiziert, ja. Also das ging auch unter anderem darum, dass ich körperliche Symptome halt hatte. Also abgesehen jetzt von meinem Herzrasen und Schweißausbrüchen, die man dann auch assoziieren würde mit dem Herzrasen, sondern auch Muskelverkrampfungen, also Schmerzen in diversen Körperteilen, weswegen ich dann zu Fachärzten geschickt wurde und da war auch einer der Fachärzte dabei, bei dem habe ich einen Gefühlsausbruch gehabt und habe da nur rumgeweint, obwohl es überhaupt keinen Grund gab, da rumzuweinen. Ja. Und der hat dann auch nochmal ganz klipp und klar gesagt, das hat was mit der Psyche zu tun. Ja.
Und du hast gesagt, du hast es verdrängt, also irgendwie ist es nicht angekommen und irgendwie doch gleichzeitig. Also mich interessiert, wie war dieser Prozess, wo es doch dann Klick gemacht hat, alles klar, das ist etwas, was ich angehen muss.
Das war dann wiederum ein etwas schleichenderer Prozess. Also es war tatsächlich so, nachdem ich bei meinem Hausarzt war, ein sehr, sehr toller Mensch, muss ich sagen. Der hatte mir dann ein ziemlich heftiges Medikament verschrieben, was ich dann so als Talisman praktisch in meiner Tasche mit mir geführt habe und es Gott sei Dank nie genommen habe. Mhm. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich einfach diese Angststörung einfach nicht mehr so zum Vorschein getreten ist.
Ja, ja.
Und dann habe ich das halt so ein paar, ich kann gar nicht sagen, wie lange das war, Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder so, habe ich das so mit mir geführt und habe eigentlich gar nichts mehr gehabt, bis ich es dann irgendwann vergessen habe, mit mir zu führen und war dann eigentlich erstmal wieder glücklich, habe mich dann aber natürlich, wie gesagt, nicht um die grundsätzlichen Probleme gekümmert. Und dann kam es schleichender. Also es war dann nicht so, dass ich auf einmal von heute auf morgen wieder so eine richtig heftige Panikattacke hatte, dass ich vor Todesangst da lag und nichts mehr machen konnte, sondern ich habe dann immer wieder kleinere Panikattacken gehabt, die dann sich immer weiter und immer schneller aufgebauscht haben sozusagen. Ja.
Also die Abstände waren kürzer?
Ja, Ja, also das wurde immer kürzer und heftiger, und es wurde am heftigsten, oder der, würde ich sagen, der Umbruch kam dann, als wir umziehen mussten über eine längere Distanz. Es stand ein Jobwechsel an, und ja, und dann war auch noch Thema, dass mit dem Umzug und dem Jobwechsel meiner Frau, dass ich dann allein verantwortlich sein würde für meine Tochter, also so, dass ich praktisch der Aufpasser bin, sozusagen. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich am Tag des Umzugs halt die erste wieder richtig heftige Panikattacke hatte, ja.
Okay. Und da
Ja.
hast du gemerkt, nee, so geht's nicht weiter. Ich möchte das gerne angehen.
Nee.
Nicht? Okay.
Also ich habe natürlich was gemerkt, und ich hätte natürlich das gerne nicht gehabt. Wir sind dann aber umgezogen. Ich hatte einfach gar keine Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Ja, und habe dann meine Tochter ja gepflegt und gehegt. Und dann ja, kam es halt immer wieder, und es hat halt zu immer mehr Einschränkungen geführt, sodass ich auf dem Spielplatz auf einmal gemerkt habe, da stimmt was nicht, und fing dann an, in die Flucht zu gehen. Und dann hat man halt irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr, ja, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich nicht mal mehr die Wohnung verlassen konnte. Das war
Okay.
dann der Anfang meiner Agoraphobie, und das war dann der Moment, wo es bei mir so Klick gemacht hat, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt handeln, ja.
Ah ja, dann ist eine Panikstörung in eine Agoraphobie gemündet. Und was eine Agoraphobie ist, erklärst du ja in deinem Podcast noch ausführlicher, wenn die
Ja,
Leute
ja.
neugierig sind.
Ja.
Weil jetzt werden wir nicht ausführlich alle Ängste besprechen, sondern es geht nur allgemein. Und wenn ihr neugierig seid, was genau eine Agoraphobie geht, geht doch gerne zu dem Angsthasen rüber, zu dem Podcast. Da werdet ihr nähere Informationen bekommen. Aber ja, dann hat es Klick gemacht, wo du dann die Wohnung nicht mehr verlassen konntest und gesagt hast, nee, so geht es nicht weiter. Und was war dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war suchen. Suchen nach Lösungen. Über den Schatten springen sozusagen. Also wir sind generell nicht so wirklich gut betucht finanziell gesehen, und deswegen habe ich mich immer darum gedrückt, Investitionen zu tätigen, wie zum Beispiel, dass ich mir ein Buch gekauft hätte oder so, oder irgendwas anderes gemacht habe. Ich habe dann meine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt, habe einen Psychologen aufgesucht, der aber wirklich unter aller Kanone war. Also der,
Okay, warum?
das ist, ja, der hat, ich konnte eines Tages, weil ich leidete auch an einer Thermophobie. Es war eines heißen Sommertages, und ich hatte einen Termin bei ihm und konnte aber aufgrund meiner Thermophobie nicht zu ihm gehen, und habe ihn angerufen, um ihm abzusagen. Und dann hat er mir doch tatsächlich gedroht, er müsse mich einweisen, wenn ich damit jetzt nicht klarkomme. Ja.
Okay,
Ja,
also
also der hat mir, ja.
meistens machen wir ja sowas nur, wenn wir wirklich Angst haben, dass der sich was antut. Aber
Ja.
hat er
Nein.
irgendwie einen Hinweis bekommen, dass du dir was
Nein.
antust oder
Auf
so?
gar keinen Fall, nein. Und ich würde, wenn du von ihm sprichst, nicht von euch sprechen, ehrlich gesagt, weil das ist kein Psychologe gewesen. Das war einfach, ich kann es nicht anders sagen, Scharlatan mit Ausbildung. Ja, also das ist, der hat wirklich
Okay.
meine Ängste immer und immer wieder probiert, also mir wirklich Angst zu machen, um mich unter Druck zu setzen. Und das geht überhaupt nicht klar, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich halt alle möglichen Wege probiert. Ich hatte einen Hypnotiseur bei mir zu
Ach,
Hause.
der ist noch zu dir nach Hause gekommen.
Ja, ich mu musste ja, weil ich ja nicht raus konnte.
Ah, verstehe.
Ja, also ich habe den mit Engelszungen überredet.
Verstehe.
Ja,
Aber
war auch
eigentlich
nicht
ist es eine
super.
Marktlücke dann, ne? Eigentlich wäre das doch dann für
Ja.
Leute, die ähnliche Probleme haben, wie du sie hast, doch besser, wenn die dann erstmal zu dir kommen.
Ja, und das war halt schon sehr kostenintensiv. Auch seine Anreise wurde natürlich berechnet. Sehr netter Mensch, aber im Endeffekt war das nicht mein Weg. War auch nicht der erste Weg, den ich versucht habe zu gehen, weil es einfach so, also das Geld muss man erstmal haben. Und ja, und ich habe mir halt ein paar Bücher gekauft, habe im Internet gestöbert, was man auch nur bedingt empfehlen kann.
Okay, warum?
Ja, weil irgendwie da jeder zu allem eine Meinung hat und auch sehr, sehr gerne die Leute mehr Ahnung, also denken, mehr Ahnung zu haben, als sie haben. So, und dann
Naja.
bekommst du halt, was weiß ich, du recherchierst halt, also du willst dich selber beruhigen, dass dein Herz in Ordnung ist, dass das ganz normal ist und zu einer Panikstörung gehört. Und dann findest du in lauter Foren darüber, oh, geh zum Arzt, Mann, du kriegst einen Herzinfarkt und hast ihn nicht gesehen. Ja, und also da kriegst du mehr Angst eigentlich, als dass du beruhigt wirst, sozusagen.
Ah, okay.
Ja.
Also eigentlich verstärkt sich das nur, diese Recherche,
Ja.
die Angst, anstatt dass du dich beruhigst. Und
Ja.
okay, ja, aber du hast
Also
ja
das.
ziemlich viel getan, trotz der Angst, ne?
Ja, also du findest nochmal kurz dazu, man findet halt zu allen Symptomen etwas Schreckliches, was das sein kann. Ja, und das ist für einen Angst- und Panikstörungspatienten
Nicht
nicht. Nein, genau.
förderlich.
Ja. Und im Endeffekt jetzt war eigentlich, sage ich mal, die Lösung für mich die Bücher, die ich mir gekauft hatte und die Techniken, die ich daraus gezogen habe. Ja, die haben mir am meisten geholfen.
Hast du dann eher selbst Ratgeber geholt oder doch Fachliteratur?
Beides. Ja, ich habe, was auch noch vielleicht förderlich war, dass ich habe versucht, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, nachdem es mir dann besser ging.
Ach,
Also
schön.
ja, hat leider nicht so ganz geklappt. Ich hatte zwar einen Raum und alles schon, aber irgendwie ist dann das mit dem Umzug gewesen und alles, das ist alles ein bisschen vermischt gewesen. Aber dadurch, dass ich halt mehreren Menschen mit Rat und Tat zur Seite stand, ging es mir dann auch besser und es hat mich dann gefestigt, auch in meiner Meinung und in meinem Dranbleiben sozusagen. Und ja, das war auch mit einer der besseren Methoden, sage ich mal. Ja.
Das heißt, deine Therapeuten waren die Bücher.
Nein, ich würde sagen, meine Therapeutin war ich. Ja, im Endeffekt musste ich das in meinem Kopf klarkriegen, ja. Und das spitzt sich, also das wäre zu weit, also das würde zu weit gehen, da jetzt so ins Detail zu gehen. Aber es
Dafür kommen sie
spitzt.
einfach zu dir rüber, die Zuhörer.
Genau. Also das spitzt sich irgendwann zu einem gewissen Punkt zu und da kann dir keiner von außen helfen. Das musst einfach du in dir selber bewerkstelligen, ja.
Ja, aber das will ich nochmal betonen. Das ist das, was eigentlich Therapie will. Das ist ja Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Ob man die Informationen jetzt aus Büchern rauszieht oder den Therapeuten zur Hand nimmt. Eigentlich will jeder Therapeut, dass du und andere selber klarkommt und selber einfach die Energie hat, diese Methoden auch anzuwenden. Also es sind alles ja Angebote, die wir machen, aber die Umsetzung und die Entscheidung, die triffst du am Ende und nicht der Therapeut für dich. Der kann nicht bis zur Klippe und danach Händchen halten. Also der Therapeut ist eher, der steht, ja, wenn wir jetzt mal ein Symbol oder eine Analogie oder eine Metapher suchen. Der steht an der Kellertreppe, an der Kellertür und du gehst in den Keller rein und der Therapeut ruft, hey, bieg mal rechts ab oder nimm mal rechts den Schalter und nimm den Schalter und nimm den Schalter und mach den an, damit du eine bessere Übersicht hast und räum mal dieses Regal auf und diese Schublade. Also der Therapeut ist eher so ein Detektiv, der versucht von oben eine Übersicht für dich zu ja, herzustellen, damit du weißt, links, rechts oder geradeaus. Wie du dich entscheidest, das ist im Endeffekt am Ende deine Sache, weil ich finde es beeindruckend, dass du das alleine geschafft hast, mit Hilfe der Bücher, weil ich finde auch, also während der Therapeutenausbildung hat man ja hier, wie nennt man das jetzt? Komme ich nicht auf den Begriff, solche Selbsterfahrungsgruppen. Da jetzt habe ich wieder den Begriff.
Okay.
Wo man selber ausprobiert, wie es ist, als Patient quasi zu sein. Und ich merke, dass wenn man das alleine macht, an einem Punkt gegen eine Mauer geht, weil wir haben natürlich natürliche Coping-Strategien, das sind Schutzmechanismen, wo der Geist sagt, nein, da trittst du nicht ein, da trittst du nicht ein. Und der Therapeut, wenn er geschickt ist und geschult ist, hilft, ein Türchen aufzumachen, um da einzutreten, wo dein Geist sagt, nein, da nicht, weil vielleicht ist es notwendig, da hinzugehen und zu gucken, um das aufzulösen und eine bessere Übersicht zu haben. Und ich habe gemerkt, da hilft es schon, jemanden von außen zu haben, der das so ein bisschen poolt und reinfuckelt. Natürlich liebevoll und sanft, aber deswegen mein
Idealerweise.
idealerweise ja.
Ja.
Und dass du das alleine geschafft hast, das erfordert eine unglaubliche Kraft. Also ich sehe das auch, dass einige das komplett ohne Detektiv schaffen.
Ja.
Aber es ist manchmal an manchen Stellen herausfordernd. Und woher hast du diese Kraft und Ressourcen doch gehabt, obwohl du in der Angst warst, offensichtlich? Weil da
Also.
muss man ja schon irgendwie, ne, so eine richtige Energie aufbringen.
Ja, das spürt man so nicht unbedingt immer. Es gibt zwar diverse Übungen, wo man die Energie versucht abzurufen. Ja, ich könnte jetzt selbst lobend auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin halt ein starker Mensch. Ja, aber das ist glaube ich, ja, aber es ist leider nicht. Also es ist schon, doch, ich bin schon ein starker Mensch. nee, aber im Grunde genommen kam die Kraft komplett von meiner Tochter, will ich jetzt mal so sagen.
Ah,
also,
ja.
Weil ich ihr alles ermöglichen will. Ich will nichts verpassen. Ja, ich weiß, bin mir hundertprozentig im Klaren darüber, dass sie irgendwann auszieht oder in die Pubertät kommt und nichts mehr von mir wissen will oder so. Und bis dahin will ich halt definitiv meine Tochter beim Großwerden zugucken und auch alles erleben und mit ihr alles machen können, was wir so machen wollen. Und ja, das war mein kompletter Antrieb. Also das war auch mit einer dieser, gehörte mit zu den Schlüsselmomenten, wo ich auf den Spielplatz häufiger verlassen musste mit ihr, fluchtartig, weil ich halt Panik bekommen habe und auch natürlich, dass ich die Wohnung nicht verlassen konnte. Das sind alles so Dinge, wenn man seiner Tochter hinterher schaut, wie sie wohin geht, also in den Kindergarten zum Beispiel geht und du kannst nicht mitgehen. Ja, das bricht einem das Herz und da muss man einfach kämpfen für, ja.
Auf jeden Fall. Das finde ich schön, dass du sagst, weil natürlich fänden wir es toll, ich spreche mal für die professionelle Seite, wenn jeder eine interne Motivation hat, was zu ändern. Aber ich finde es nicht verwerflich und auch gut, wenn man erstmal externe Motivatoren hat, wie zum Beispiel deine Tochter, um diese interne Motivation quasi zu befeuern. Ich finde, da ist nichts Verwerfliches dran, wenn man erstmal daraus Energie zieht. Es gibt ja einen Anstoß. Nicht, dass alle Kollegen das verwerflich finden, aber ich finde, auch Patienten zu haben, die erstmal nur eine externe Motivation haben, gar nicht mal schlecht, weil da ist überhaupt eine Motivation.
Ich denke auch, dass die ein bisschen die Motivation, dass man sich gerne besser fühlen möchte, immer mitschwingt. Ja, also auch wenn man sich vielleicht eine Motivation im Außen sucht, die man für sinnvoller erachtet, aber im Grunde genommen geht es natürlich auch darum, dass man sein Leben leben möchte. Ja.
Natürlich. Und wie lange hat dein Prozess gedauert?
Das ist alles immer sehr, sehr, also da müsste ich tatsächlich recherchieren für. Also ich könnte das sicherlich irgendwie nachvollziehen, aber das ist einfach so ein schwammiger Prozess gewesen und ich kann es nicht mehr wirklich in Zeiträumen abstecken. Ich würde sagen, also wenn ich es jetzt mal über den Daumen peilen sollte, das ist wirklich geraten. Also wenn ich das im Nachhinein sich herausstellt, dass das nicht stimmt, dann habe ich jetzt nicht gelogen. Also ich würde sagen, dass die Agoraphobie hat schon so ein halbes bis ein Jahr gedauert. Und so dieser ganze Prozess der Genesung, sage ich mal, also gänzlich genesen ist man eigentlich nie als Angst- und Panikstörungspatient, sage ich mal. Man muss immer weiter am Ball bleiben, aber so, dass ich wirklich wieder Dinge tun konnte, die ich teilweise sogar vorher nicht mal tun konnte, hat schon Jahre gedauert, auf jeden Fall. Ja.
Aber ich finde das wichtig, dass du das sagst.
Also das ist gut, man muss das, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weichgespülter Prozess, ja. Also die gewisse Techniken, die ich angewendet habe, die haben halt sehr, sehr viel schneller zu einer deutlich spürbaren Besserung geführt. Ja, also es hat dann, die Agoraphobie war da und ist dann sehr, sehr schnell abgeklungen durch gewisse Übungen, die ich gemacht habe. Ja, und aber das bedeutete dann nicht, nur weil ich jetzt wieder das Haus verlassen konnte, dass ich dadurch genesen war. Ich habe natürlich immer weiter auch die Angst mit Schwingen gehabt und so. Ja, es gab noch weitere Übungen, die ich dann brauchte und so. Und es ist auch ein gewisser Vertrauensprozess, der da entsteht. Ja, also man muss dann lernen zu vertrauen, auch bei gewissen Übungen. Und ja. Das ist halt einfach, das kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Aber man, wie gesagt, es gab einige Übungen, bei denen hat man deutlich gespürt, dass es richtig vorangeht, ja.
Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du das sagst. Das kann ich nicht oft genug betonen, weil ich habe das Gefühl, viele meiner Patienten sind viel zu ungeduldig mit sich selber. Und das verstehe ich. Da ist dieses Leiden und man will es quasi sofort weghaben mit einem Schnips. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass es ein Prozess ist und nicht nur hier im Kopf zu erkennen, so als Ganzes zu erkennen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen zu kennen, dass es ein Prozess ist und dass man dann auch geduldig und gnädig mit sich sein kann, wenn man halt immer wieder einen Rückfall hat. Und ich finde es super, dass du sagst, es ist wichtig, kontinuierlich dabei zu sein. Ich rede mir da immer den Mund fusselig und das ist schön von jemandem zu hören, der das halt durch hat und der das mir auch bestätigt, was ich immer sage. Leute, seht ihr, ich habe recht, Kontinuität ist alles.
Ja, also da möchte ich ganz kurz noch was einwerfen, so als kleiner,
klar.
Weiß nicht, ob man das als Tipp bezeichnen sollte. Ich nenne das nicht als Rückfälle, sondern als Ehrenrunden. Ja,
Ehrenrunden, auch
ja,
schön.
Weil Rückfall ist sehr, sehr negativ behaftet, sage ich mal. Und ich glaube, Angst- und Panikpatienten sind schon ziemlich ausgefuchst in ihrem Denken und sind zum größten Teil sehr, sehr logisch denkende Menschen. Und die kriegen das einfach nicht in ihren Kopf rein, dass das halt wirklich ein Entwicklungsprozess ist. Ja. Und die, das ist so logisch sie auch denken, können sie das nicht greifen, ja, das, was da im Hirn passieren muss. Ja. Keine Ahnung.
Ja. Und deswegen finde ich auch wichtig, neben dieser Techniken, neben dieser Kontinuität auch ein gutes System zu haben, sprich Leute, die einen immer wieder unterstützen und auch Verständnis dafür haben. Hattest du Leute, die dich gestützt haben?
Jein. Also es waren natürlich meine Familie ein Stück weit, sage ich mal. Es ist halt für Nicht-Betroffene sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, was da mit diesen Menschen vor sich geht.
Ja, ich
also,
weiß.
Du stehst da, was weiß ich, beim Einkaufen und weinst und bist verkrampft und denkst, du fällst gleich tot um. Und da steht jemand neben dir, der kerngesund ist, der kann nicht verstehen, was du da gerade durchmachst. Ja, und also es ist schon schwierig, da unterstützt zu werden, also zumindest im Heilungsprozess. Was natürlich eine Unterstützung für mich war, dass meine Frau dann halt mehr Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel, dass sie meine Tochter in die Kita gebracht hat, was ja eigentlich meine Aufgabe war, weil meine Frau ja arbeiten gegangen ist und so und einkaufen gegangen ist. Also praktisch alle Sachen, die außerhalb der Wohnung stattgefunden haben, hat sie halt dann erledigt. Ja, das war ein Stück weit eine Unterstützung. Manche würden vielleicht behaupten, dass man, dass da eine Expositionstherapie vielleicht zu raten gewesen wäre.
Ja.
Da bin ich aber überhaupt kein Fan von. Und also es war für mich genau das Richtige, erstmal nicht diesen Druck zu haben, dass ich demnächst vor die Tür gehen muss. Ja. Und das sind so Sachen, die unterstützen natürlich. Also gerade meine Tochter, wenn sie merkt, mir geht's schlecht oder gemerkt hat, mir geht's so richtig schlecht und dass ich in mir breche und eine Panikattacke kriege, sie zu mir gekommen hat, mich in den Arm genommen. Ja, da habe ich sofort losgeweint und nach diesem Weinanfall ging es mir wieder gut.
Ja, die Therapeutin in mir hätte auch gesagt, du hast super vermeidet und dein Umfeld mit einbezogen, um erfolgreich zu vermeiden. Das stimmt. Aber wenn man nicht so weit ist, dann ist man nicht so weit. Weißt du, lieber kleine Schritte und kontinuierliche Schritte als gar keine Schritte, würde ich sagen.
Also ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, genau das ist nämlich auch der Knackpunkt. Also das gehört mit, das ist das mit das Wichtigste, glaube ich, dass jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Und dass man vielleicht hier und da mal so ein kleines Schübserchen gebrauchen kann.
Ja. Das ist so, ja.
Aber,
sonst kommt man nicht voran da.
Also ich würde es eher eine Gedankenanregung nennen, aber ja, also ich habe einfach die Zeit gebraucht, in der Agoraphobie zu bleiben, so lange, bis ich mich bereit gefühlt habe. Und der Punkt, als ich die überwunden habe, das kannst du dann wiederum in meinem Podcast hören, das war schon ein Magic Moment sondergleichen, kann man nicht anders sagen, ja.
Glaube ich, aber dazu, wo hast du gemerkt, okay, jetzt der Knackpunkt, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen? Wie sah der Magic Moment aus? Nur ganz kurz.
Der Magic Moment sah eigentlich da so aus, was für jeden Menschen absolut selbstverständlich ist, dass ich aufgestanden bin, rausgegangen bin und vor die Tür gegangen bin.
Ach, schön.
Aber das zu feiern, das kann nicht jeder. Ja,
ach, schön,
also
dass du das feierst, ja.
Ja, ich habe dann halt heulend an der Straße gestanden, habe meine Frau auf der Arbeit angerufen, habe ihr gesagt, hey, komm, weißt du, wo ich gerade bin? Ja, und die hat, ich wollte dann auch nicht mehr reingehen eigentlich, ja, aber war so aufgeregt und musste allen erzählen, und dass ich das gerade geleistet hatte. Und das war schon, ja, also ich stehe gerade den Tränen nahe. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, kriege ich einen emotionalen Ausbruch.
Ach, schön.
Ja.
Aber es ist auch schön, dass die Leute sich mit dir gefreut haben. Das finde ich auch wichtig, dass die das auch mitfeiern, ne, wenn sie den Prozess auch durchgemacht haben.
Ja.
Ich finde, das gibt einen auch nochmal so einen Push.
Ja.
Mhm.
Also viele Leute haben nicht Anteil daran nehmen können, weil durch diese Agoraphobie sind halt auch viele Freunde verloren gegangen, sage ich. Also Freunde in Anführungszeichen, ja, wenn es Freunde gewesen wären, wären sie nicht gegangen. Ja. Aber, ja.
Ja, ist halt schwierig, ne? Je nachdem, in welcher Situation man ist, kommen auch andere Menschen auf einen zu oder gehen wieder andere Menschen. Und du hast auch schon richtig gesagt, viele Menschen, die sowas noch nie gesehen haben oder keine Berührungspunkte haben, da ein Verständnis zu schaffen, ist manchmal schwierig. Und deswegen finde ich das super, dass du hier bist, weil genau das ist mein Ziel, dass viel mehr Leute dafür Verständnis haben für so eine Situation, damit sie ihre Liebsten unterstützen können. Würdest du sagen, für die Menschen, die gerne unterstützen wollen, also wenn sie einen Betroffenen haben in ihrem Umkreis, dass es gut ist, ja, erstmal zuhören, klar, aber dann, inwiefern hast du das als Unterstützung empfunden oder was würdest du, klar, eine Pauschalantwort kann man nie geben, aber was würdest du raten, jemanden, der sagt, boah, ich würde gerne meinen Betroffenen unterstützen, ich weiß nur nicht wie.
Sei passiv, aber sei da. Also fordere nicht oder denke nicht, dass du weißt, was diese Person möchte. Ja? Also es kann sein, dass du in der Panikattacke brauchst, dass dich jemand in den Arm nimmt und drückt. Es kann sein, du brauchst jemanden, der dir die Hand gibt. Bei mir war es auch teilweise leider so, es tut mir auch ernsthaft leid, dass ich eine Hand brauchte, die ich zerquetschen konnte. Ja? Also ich habe dann praktisch die Hand von meiner Frau in krampfhaft so festgehalten, weil ja, also man will halt festgehalten werden und dabei habe ich ihr schon manchmal die Hand ganz schön feste gedrückt. Es ist aber auch manchmal so, dass man einfach in der Panikattacke auch teilweise selber auf sich sauer ist und da möchte man niemanden um sich haben. Ja. Es gibt auch Momente, da willst du gerne dich einfach nur hinlegen und warten, bis es vorbei ist oder einschlafen und warten, bis es vorbei ist. Also man sollte nicht zu offensiv mit so einem Menschen umgehen. Also man sollte nicht zu sehr eingreifend fungieren. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall das Gefühl geben, dass man wirklich auf offene Ohren stößt, wenn man was zu sagen hat. Und ja, einfach versuchen, Verständnis dafür zu entwickeln auch. Also es gibt einen Grund, warum dieser Mensch diese Störung hat und entwickelt hat. Und es gibt auch Dinge im nahen Umfeld dieser Person, die dazu geführt haben. Und die kann man versuchen, auch gemeinsam zu verändern. Ja. Ja.
Okay, also genau das, was die Angehörigen machen, sollte man nicht zu viel machen, weil ich erlebe Angehörige, die wollen ja auch das Leiden seines Liebsten oder Betroffenen auch schnell wegmachen und ziehen und zerren an dem. Also das habe ich auch sehr häufig in der Psychiatrie und auch in der Ambulanz erlebt. Oh, wir wollen das und der muss ja und bauen dann noch eigentlich mehr Druck auf. Also das bestätigt mich nochmal in meiner Wahrnehmung, dass sie eher immer das Gefühl geben soll, wenn du mich brauchst, dann bin ich da und ich höre zu. Ja? Sich ein bisschen zurückzunehmen und wenn man es nicht versteht, sich auch Informationen zu holen, um das besser zu verstehen.
Also da würde ich vielleicht noch als Tipp geben, so als auch ein kleiner Spoiler zu meinen Programmen, die ich da so anbiete, dass man sich vielleicht auch ein Zeichen ausdenkt. Ja, also meine Frau hat unheimliche Probleme gehabt zu realisieren, dass ich jetzt in eine Panikattacke komme, auch wenn ich sie also dachte, flehend angeguckt zu haben. Ja, und also, dass man einfach wirklich ein Zeichen ausmacht, dass der Helfende weiß, so, da ist jetzt was im Busch, ja, und dann bereit steht und nicht dann das macht, was er glaubt, was gut ist, sondern das macht, was der Angstgestörte, du weißt, was ich meine, also
Ja,
der Leidende
der Betroffene, ja.
braucht, ja. Also, wenn das eine längere Zeit dauert, dann weiß man ja, was man braucht. Ja. Also meine Frau weiß zum Beispiel, dass ich eine Hand brauche oder meine Tochter weiß, sie muss mich nur in den Arm nehmen, so, ja. Und dann, also so Sachen halt, ja. Das ist manchmal ganz schwierig, glaube ich, für Außenstehende, das wirklich wahrzunehmen. Ja. Zumal das ja auch fast ausschließlich immer in Situationen passiert, in denen keinerlei Gefahr droht oder so, ja, wo ein gesunder Mensch überhaupt nicht versteht, was ist denn jetzt los auf einmal, ja.
Ja, das ist sehr wichtig, dass du sagst, dass man eine eigene Art von Kommunikation findet, weil ich glaube, du als Betroffener kannst in dem Moment noch nicht so kommunizieren, wie sich das vielleicht die Angehörigen in dem Moment wünschen. Das finde ich halt wichtig, dass man halt niederschwellige, wie du schon sagtest, Zeichen sich ausdenkt. Das finde ich eine sehr schöne Idee.
Ja, niederschwellig muss noch nicht mal sein. Es kann auch sein, man, keine Ahnung, was man sich alles so traut, dass man einfach irgendwas macht, was man
Ja.
im Leben sonst nicht machen würde. irgend so eine komische Sache halt, dass man halt weiß, aha, irgendwas ist da nicht in Ordnung oder so. Oder so, ja, vielleicht. So, mir dreht sich gerade im Kopf oder so. Oder.
Wir fuchteln gerade mit den Fingern für die Zuhörer.
Genau. Achso, ja, okay, vielleicht wird es ja als Video veröffentlicht. Wer weiß das schon. Ja.
Wer weiß das schon. Da gucken wir nochmal. Ja. Ich habe so viele Fragen im Kopf, jetzt muss ich mich sortieren.
Wir können auch noch ein Interview führen irgendwann.
Sehr, sehr gerne. Ab wann hast du gemerkt, okay, jetzt bin ich genesen oder genesener als vorher? Weil ich glaube, das ist auch für viele wichtig zu wissen, wie macht man sich den Schlüsselpunkt fest, ab wann bin ich gesund? Weil ich finde es auch wichtig zu kommunizieren an die Zuhörer, es gibt nicht krank und gesund, sondern es ist ja ein Kontinuum. Du pendelst ja ständig, auch als vermeintlich Gesunder, zwischen krank und gesund. Was war denn dein Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich gesund?
Der Punkt, den gab es nie eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Also ich halte mich selber nicht für gesund. Ich weiß, dass ich dass ich etwas habe, was ich wahrscheinlich meinen Lebtag nicht mehr los werde, wenn ich nicht kontinuierlich an mir weiter arbeite oder in Verhaltensmuster zurückfalle, die damals dazu geführt haben, dass ich in diese Panikstörung gerutscht bin, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das wieder passieren wird. Ja? Also es ist wichtig, immer weiter dran zu bleiben einfach und immer kontinuierlich sich selber zu reflektieren, sein Leben zu reflektieren, Dinge, die einem gut tun, zu tun und Dinge, die einem nicht gut tun, zu lassen. So, ja. Und ich weiß nicht, es gab immer wieder so Momente, also einmal die Sache da, wo ich die Wohnung verlassen konnte dann auf einmal, ja, das ist ja ganz klar, ja, das ist ein Magic Moment gewesen. Aber es sind auch so Sachen, man geht dann auf ein Jahrmarkt zum Beispiel, also eine Kirmes, keine Ahnung, also in NRW, ne? Wenn man dann auf einmal auf dem Jahrmarkt steht und mit seiner Tochter ein Karussell fährt und so, dann weißt du auch, du hast schon wieder eine Hürde überwunden, ja. Und es gibt auch diverse Herausforderungen, zum Beispiel meine Höhenangst. Ich habe schon immer eine Höhenangst gehabt. Und es gibt Momente, wo man einfach so mutig ist, dass man sagt, so, ich kümmere mich jetzt mal darum und geht mal in die Höhe, ja. Und das sind halt so diese Magic Moments, ich kann es nicht anders bezeichnen, ja.
Indirekt hast du eine Exposition gemacht.
Ja, das stimmt, aber das auch erst, seitdem ich wirklich in Anführungszeichen genesen bin. Nee, also das ist, man muss sich schon in ein Stück weit exponieren, sagt man das so, ja. Exposizieren? Ja, egal. Auf jeden
Für die Leute, die nicht wissen, was Exposition ist, das ist, wenn man sich mit dem Angstreiz, den man ja immer vermeidet, konfrontiert. Einmal kurz fürs Verständnis.
Ja, also im Grunde genommen läuft es ja darauf hinaus. Also auch bei meiner Agoraphobie habe ich mich ja konfrontiert, indem ich die Wohnung verlassen habe. Ja, aber es war nicht so, dass ich mich damit konfrontiert habe, damit ich das loswerde, sondern ich bin da einfach reingegangen und war es los sozusagen. Ja, ich habe mich gut darauf vorbereitet, auf diesen Moment der Exposition. Und das man wird halt auch immer mutiger und man möchte auch immer mehr erreichen. Deswegen sucht man sich auch die Herausforderungen.
Ist ein bisschen wie ein Muskel, ne?
Ja, genau. Ja. Also man muss sich trainieren. Das ist ja das, was ich meine. Man muss dranbleiben und immer weitermachen, weil du sonst irgendwann der Gefahr aufläufst, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Also du lernst ja viele Verhaltensmuster aus deiner Kindheit und die loszuwerden ist ganz schön schwer. Ja. Und ich glaube aber, dass teilweise diese Verhaltensmuster auch dazu geführt haben, eine Panikstörung zu entwickeln. Ja. Und deswegen ist das, also es ist kontinuierlich, also man muss sich einfach weiterentwickeln und einfach dranbleiben. Und
Ja, und auch, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es ist mir wirklich wichtig, dass die Leute gnädiger zu sich sind. Ne? Wenn ein, wie hast du es genannt? Ehrenrunde.
Ehrenrunde, ja, genau.
Ehrenrunde kommt. Ich weiß, es ist schwer zu sehen, wenn man die Ehrenrunde macht, zu sehen, dass es nicht schlimm ist, dass man die Ehrenrunde macht.
Nee, das geht gar nicht.
Ja. Aber wenn man, ich bin überzeugt, wenn wir gnädiger mit uns selbst sind, dass wir eher ins Vertrauen kommen und eher die Ängste loswerden, die wir haben. Wenn wir liebevoller zu uns selbst sind.
Ja, dazu muss ich allerdings sagen, dass ich auch sehr, sehr oft ungnädig zu mir war, weil ich einfach auch die, wie du vorhin auch schon mal sagtest, die Geduld mit mir selber verloren habe. und dann mir gegenüber Aggressionen entwickelt habe. Also ich wurde richtig sauer auf mich, aber das ist halt wie mit den Emotionen. Man kann halt die Emotionen immer nur eine Emotion wirklich empfinden und dadurch, dass ich sauer war, war dann die Panikattacke vorbei. Ja, das war auch
Vor- und Nachteile.
In manchen Momenten. Und durch diese Säuernis, durch dieses Sauersein wurde ich halt auch wieder mehr angestachelt, dass ich was tun muss. Ja, also ich war sauer auf mich, dass ich das immer noch habe oder dass ich wieder eine Ehrenrunde habe. Mhm. Habe dann aber im gleichen Moment gesehen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich noch saurer auf mich. So, ja, also ich muss dann jetzt wieder ins Handeln kommen. Also ich kannte ja die Techniken und habe die dann teilweise schleifen lassen. Und das geht halt gar nicht, ja.
Aber Wut ist doch was Wunderbares. Ich finde, Wut entwickelt so eine Kraft im Körper, die man, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, auch super kanalisieren kann, so wie du es gerade auch beschrieben hast.
Ja, ich hasse Wut.
Ich hasse Wut. Ich bin wütend, ich bin so wütend auf Wut.
Ja, genau. Nee, also das ist schwer, mit Wut umzugehen, gerade wenn man es als Kind nicht gelernt hat. So. Aber es gibt durchaus Wege auf jeden Fall, ja.
Ja, auf jeden
Beispiel
Fall.
Sport, also Sport würde ich da nennen als Musterbeispiel sozusagen. Ja.
Um auf die Angst zurückzukommen, hast du dann auch Angstleute um dich herum kennengelernt? Du hast gesagt, du hast auch Leute unterstützt.
Also ich habe mich mal in meiner Verzweiflung bei so einem Portal angemeldet. Ich will auch den Namen nicht nennen, weil ich das furchtbar fand dann im Nachgang. Ja, also die sind sehr, sehr darauf bedacht gewesen, Geld zu verdienen und haben so Argumente, also haben, du hast dann praktisch Video für Video freigeschaltet bekommen, aber innerhalb von mehreren Wochen, weil du halt so möglichst lange drinbleiben musstest und den Beitrag bezahlen solltest, ja. Und das hat man aber gemerkt, dass das definitiv nicht deswegen war, was sie genannt haben, dass man sich erstmal damit beschäftigen soll und dafür braucht man ja Zeit und einen dazu zwingen, sich damit zu beschäftigen. Aber egal, auf jeden Fall kein gutes Portal. Da habe ich mich halt sehr, sehr stark eingebracht. Ich habe mit denen eine Vereinbarung gemacht, dass ich keinen Beitrag bezahlen muss und mich dafür aber mehr in den Chats einbringe, in den Foren und die füttere halt mit Content, also mit Inhalt. Mhm. Und habe dann halt mit den ganzen Betroffenen da rumgechattet und habe den Mut gemacht, habe den Übung genannt und habe, ja, also ich war schon beliebt da irgendwie. Und dann hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, was die Betreiber dieses Portals wirklich für Beweggründe hatten. Und dadurch sind dann immer mehr Leute irgendwie, haben sich mit mir privat verbunden. Und mit denen habe ich dann halt so auf freundlicher Basis gechattet und telekommuniziert und Sprachnachrichten hin und her geschickt und so und habe dann halt so den Leuten weitergeholfen. Also das waren meine Angst-Buddies, die so um mich herum waren sozusagen, ja.
Angst-Buddies, sehr schönes Wort.
Der Begriff ist gesichert, den brauche ich.
Und dann hast du gemerkt, jo, ich kann eigentlich Leuten helfen mit den Techniken, die ich gelernt habe.
Ja, es kommt, war immer sehr, also es ist eine sehr individuelle Geschichte. Also manche Menschen konnten mit den Dingen, die mir geholfen hat, nicht so viel anfangen oder haben da auch nicht so viel Vertrauen reingegeben. Aber ich kenne ja sehr, sehr viele Techniken und für irgendwen hatte ich immer irgendwas, ja. Und aber man hat halt dann schon auch gemerkt, dass allein das Kommunizieren darüber mit Betroffenen allen Beteiligten geholfen hat in irgendeiner Art und Weise, ja.
Mhm. Um noch mehr neugierig auf deinen Podcast zu machen, bestimmt sind alle neugierig, kannst du uns vielleicht eine Technik spoilern?
Eine Technik spoilern, da müsste ich mal nachdenken, welche man so mal holter die Polter nennen könnte. Ja, also vielleicht etwas, was eigentlich jeder kennen dürfte, beziehungsweise, ja, das wären so Sachen wie Affirmationen zum Beispiel. Ja. Also, dass man sich in regelmäßigen Abständen idealerweise vorm Spiegel in die eigenen Augen schauend und mit voller Überzeugung irgendwelche Dinge sagt, die einem gut tun. Ja. Also, dass man sich seinem Hirn selber suggeriert, dass alles in Ordnung ist und dass man selber so, wie man ist, auch in Ordnung ist und dass alles gut werden wird und so weiter. Ja. Also, Fallbeispiele. Da kann ich wieder neugierig machen, die gibt es dann natürlich wieder bei meiner
Seite. Ja, Affirmationen.
Affirmationen findet man ja im Internet ganz viel.
Genau, falls die Leute das nicht kennen, Affirmationen nur kurz, das sind sowas wie, ich bin gut und alles ist gut oder das benutzt man auch gerne zum Beispiel für autogenes Training, dann sagt man, der rechte Arm ist schwer ist der rechte Arm. Mhm. Das ist so ein bisschen auf der Theorie, fake it until you make it. Es gibt nämlich Studien, wo du zum Beispiel ein Lächeln ja, simulierst, das nicht echt ist. Die haben so einen Stift in den Mund bekommen und erst war es nur so ein künstliches Lächeln und irgendwann wird es ein richtiges Lächeln. Und darauf basiert auch zum Beispiel Lachyoga. Falls jemand das noch nicht gehört hat, Lachyoga ist tatsächlich, wo man Lachen erstmal ja, spielt, bis man in das richtige Lachen kommt. Also gibt es auch verschiedene Übungen, um vom falschen Lachen in das echte, richtige Lachen reinzukommen. Und darauf basiert das. Und man kann sich tatsächlich so positiv manipulieren durch diese Affirmation. Aber man muss offen sein dafür und das dann auch immer wieder wiederholen. Also wenn du das einmal machst, kann es wirken. Herzlichen Glückwunsch, aber meistens muss es immer wieder dir sagen, bis du es auch tatsächlich glaubst. Also man kann sich vieles auch einreden, genau wie die negativen Sachen. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich habe nicht Angst, auch einreden, bis man es tatsächlich glaubt. So, habe ich das okay zusammengefasst?
Ja, ich würde das noch ergänzen sogar. Also das menschliche Hirn ist tatsächlich buchstäblich blind. Also das verlässt sich dann schon auf sein Umfeld. Und wenn du ihm, wie du jetzt eben gerade gesagt hast, einfach suggerierst, du hast einen Grund zum Lächeln, dann glaubt es das dir einfach irgendwann, ja. Und was ich ergänzen würde zu den Affirmationen ist, dass die Affirmationen auf jeden Fall positiv formuliert sein müssen.
Ja,
Ja, also
auf jeden
man
Fall.
sollte zum Beispiel nicht sagen, also vom Spiegel stehen sollte man auch später erst probieren. Man kann das erstmal so in den Raum hinein sagen, weil sich selber im Spiegel in die Augen zu schauen und sowas zu sagen, ist
Kann
auch
auch eine
schon eine
Hürde sein, ja.
Herausforderung, ja. Oder generell diese Übung, auch dieses Lächeln, sich zum Lächeln zu zwingen, da kommt man sich manchmal so komisch bei vor. Oder auch
Ja, aber
gerade,
das
wenn
ist,
du,
soll es ja auch.
ja, aber du
Ja,
hast,
ja.
ja, komisch im Sinne von seltsam, ja,
Ja, klar,
und,
nicht von komisch, vom Haha.
ja, genau. Und das umzusetzen oder auch gerade, wenn du auf eine Panikattacke zusteuerst oder mittendrin steckst, ist das ganz, ganz schwer umzusetzen. Sowas muss man sehr lange üben.
Ja.
Aber noch als kurzes Beispiel wegen diesem positiven Formulieren, damit deine Zuhörer das auch wissen, was ich damit meinte, dass man nicht sagt, ich habe keine Angst, zum Beispiel, weil
Genau.
damit sprichst du das Thema Angst an und
Genau.
ja, also da sagst du lieber, ich bin sehr mutig. Also ich
Genau.
meine, ich habe eine morgendliche Affirmation, die ich jeden Morgen mache. Und da steckt dann zum Beispiel drin, ich bin mutig und stark, ja, und so weiter, ja.
Ja, genau, das ist sehr wichtig. Das ist gut als Ergänzung, das stimmt, da hast du recht. Ja, will ich da noch was ergänzen? Es gibt so viel dazu zu sagen, aber wir müssen zum Schluss kommen, bevor wir in Uhr
Ich habe
abkauen.
keine Ahnung, wie lange wir schon reden, ehrlich gesagt. Also die Zeit vor dem Interview ist so langsam vergangen, weil ich so nervös war. Und jetzt eben gerade verfliegt die Zeit.
Verfliegt die Zeit. Nein, lieber Zuhörer, wir machen hier einen Cliffhanger und geben dir noch ein paar Abschlussworte mit. Und was ist dein Abschlusswort an die Zuhörer?
Boah, das ist immer schwer. Du schaffst das.
Kann ich
Du
hinzufügen? Du schaffst das.
Wirst es schaffen. Es gibt so viele, die es geschafft haben. Ich habe es geschafft. Jeder schafft. Wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch. Auf jeden Fall.
Und sei liebevoll mit dir. Und wenn du einen Erfolg hast, du meinst, es ist klein und es ist banal und es ist nicht hörenswert, aber jeder kleine Schritt ist es wert zu feiern. Glaub mir, auch wenn du meinst, ah nee, ich muss eigentlich ein Diplom an der Wand hängen haben, wenn du schon einen Schritt vor die Tür gemacht hast, das ist dein Erfolg. Auch wenn es für andere klein aussieht, ist es riesig und feier das.
Absolut.
Gut, dann verlinke ich den Podcast von dem Angsthasen unten in der Beschreibung. Und lieber Zuhörer, ich habe noch eine Ankündigung diesen Sonntag. Hör dir das gerne an. Ich habe das in einem separaten Audio hochgeladen. Für die das später sehen, verlinke ich nochmal die Ankündigung, damit ihr wisst, was ich meine. Ansonsten freue ich mich, das nächste Mal von euch zu hören und lade euch immer herzlich zu meinem virtuellen Dorfland ein. Und ich danke dir, Angsthase, und hoffe, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke
Tschüss.
mich auf jeden Fall auch. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.